Ja, erstmal einen schönen guten Morgen von meiner Seite. Schön, dass wir uns im Namen Jesu versammeln dürfen. Die Zeit zwischen Weihnachten und Pfingsten ist ja auch so eine Zeit der kirchlichen Feiertage. Wir wollen das genießen. Und ja, was liegt näher, als an einem Tag nach der Himmelfahrt auch über gerade dieses Thema zu sprechen? Mir ist bewusst, dass die meisten Menschen in unserem Land damit kaum noch etwas anfangen können. Man kann das vielleicht am besten so beschreiben: Warnung an die Autofahrer, achten Sie bitte auf den Landstraßen auf alkoholisierte Radfahrer und Fußgänger. Man nennt das Vatertag. Das ist natürlich ganz weit weg von dem, was ursprünglich mal im Zusammenhang mit diesem Tag gedacht war. Nun, viele Gemeinden und viele Kirchen haben an diesem Tag einen extra Gottesdienst gehabt. Wir hatten das nicht. Aber das holen wir heute einfach mal nach. Ich denke, das sollten wir einfach mal ganz bewusst tun. Und ich möchte zu Beginn einfach mal zwei Verse aus Gottes Wort vorlesen. Wir schauen uns die auch gleich mal an. So, ja, einmal finden wir da den bekannten Text. Er, also Jesus, sprach nun zu ihnen: Die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Und im gleichen Evangelium von Lukas, im Johannesevangelium ein weiterer Text, da sagt Jesus im hohepriesterlichen Gebet: Nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Jetzt denkt vielleicht jemand: Okay, wir merken, dass du älter wirst, was hat das denn wohl mit Himmelfahrt zu tun? Ne? Das könnte man ja meinen. Okay, lassen wir uns mal überraschen. Wir schauen uns das nochmal an. Aber bevor wir weiter einsteigen in das Thema, möchte ich einfach mal vor Augen führen, was die großen Kirchen auf ihrer Homepage zu diesem Tag sagen. Mit den großen Kirchen meine ich zwei, einmal die evangelische und einmal die katholische Kirche. Und schauen wir mal, ich sage jetzt nicht, welche Kirche was auf ihrer Homepage stehen hat. Da mag sich jeder selber Gedanken zu machen. Also die erste Aussage, die ich gefunden habe: Am Himmelfahrtsfest sollen Christinnen und Christen verstehen, wie er, also Jesus, die Welt verändert hat. Christi Himmelfahrt ist, wenn man es so will, die Erinnerung daran, dass Jesus Christus den Himmel auf die Erde geholt hat. Oder seit Christi Himmelfahrt ist der Himmel dort, wo Jesus Christus ist. Die Menschen sollen nicht nach dem jenseitigen Gott über uns fragen, denn Gott ist in Jesus Mensch geworden und in ihre Mitte getreten. So öffnet er ihnen schon jetzt hier und heute seinen Himmel. Das war die eine Aussage. Natürlich habe ich auch geguckt, was die andere große Kirche sagt. Und da stand viel, viel mehr Text. Das hätte ich gar nicht alles auf eine Folie gekriegt. Da habe ich gesagt: Was ist denn die zentrale Aussage? Und ich habe gestaunt. Da steht tatsächlich: Der zentrale Gedanke lautet vielmehr, dass Jesus am Ende aller Tage wiederkommen wird. Das soll den Christen ein Ansporn sein, die frohe Botschaft in der Welt zu verkünden. Wir haben hier also zwei doch recht unterschiedliche Aussagen über das Verständnis des Festes von Jesu Himmelfahrt. Das erste hört sich ja recht gut an, da sind auch Wahrheiten drin. Ich möchte das nicht weiter kommentieren, aber eins fällt auf: In der ersten Aussage geht es darum, den Himmel auf diese Erde zu holen. Es geht also um eine völlig diesseitige Betrachtung des Themas. Und irgendwie kommt uns das ja bekannt vor. Wie oft wurde schon in dem letzten Jahrhundert hauptsächlich versucht, das Paradies auf Erden zu schaffen. Gesellschaftliche Strömungen, ich will das mal so bezeichnen, alle Art, die man mit Isten bezeichnet, haben also versucht, dieses Paradies auf Erden zu schaffen. Und das ist gescheitert, wissen wir alle. Es hat nicht geklappt, aber irgendwie scheint das im Menschen zu liegen. Wir möchten gerne den Himmel hier auf dieser Erde haben. Und da passt es schon fast gar nicht, was in der anderen Aussage steht. Da steht nämlich etwas, das hat einmal mit Arbeit zu tun, die frohe Botschaft in der Welt zu verkünden, und es lenkt den Blick auf etwas, was wir auch ganz, ganz oft aus den Augen verlieren, nämlich auf die Tatsache, dass Jesus Christus wiederkommt. Nun, ich denke, wir erkennen ganz schnell, welche Ansicht mehr der Bibel entspricht. Und jetzt stellt sich ja die Frage, wie sehen wir das als Freikirche so? Man kann ja schnell mit dem Finger auf andere zeigen, das ist immer bequem, aber das ist nicht hilfreich. Und die Frage, die wir uns stellen, ist, wie sehen wir das? Im Grunde genommen geht es um eine Frage, die uns betrifft. Wir alle sind gefragt. Und ich war ganz erstaunt, ich habe also heute Morgen nochmal geguckt, im Internet und auf den Seiten der bekannten großen Freikirchen gesucht, ob da irgendetwas steht in Bezug auf Jesu Himmelfahrt. Ich habe nichts gefunden, okay, aber ich denke mal, eins können wir sagen, dass die Freikirchen allgemein sich doch ganz stark der Bibel verpflichtet sind, fühlen. Und dann habe ich mal so ein bisschen nachgedacht, was mag so die Intention zum Beispiel dieser ersten Aussage, die wir eben gelesen haben, gewesen sein. Ich glaube, es geht darum, man möchte Leute nicht verprellen. Man möchte Leute nicht verprellen mit einer Botschaft, die irgendwie nicht in unsere Zeit passt. Man hat das irgendwie zurechtgedreht, dass es in unsere menschliche Vorstellung passt, dass es dem entspricht, was wir gerne hätten. Man möchte keine Leute verlieren. Ich meine, 3 Millionen Menschen haben im letzten Jahr, ich kann mich irren, die Kirchen verlassen. Und irgendwas muss man dagegen tun. Und so ganz geht dieser Trend an uns Freikirchen ja auch nicht vorbei. Auch wir stellen fest, dass die Zahl der Universalchristen, sage ich immer, also der Christen, die keiner Gemeinde angehören, sondern der großen weltweiten Gemeinde angehören, die nimmt ja ständig zu. Und das führt dann dazu, dass viele Menschen, die wirklich glauben, aber keine Gemeinde mehr haben. Und mit anderen Worten, auch wir sind natürlich bestrebt, unsere Gottesdienste so zu gestalten, dass Menschen angezogen werden. Sie sollen die gute Botschaft hören und sich letztendlich für Jesus entscheiden. Sie sollen letztendlich gerettet werden. Und ich denke mal, das Mittel ist immer okay. Aber die Frage ist, Andreas hat das öfter mal gesagt, nicht? Man kann, so hast du das zitiert, man kann links oder rechts vom Pferd herunterfallen. Ne? Und ich denke mal, irgendwo müssen wir uns auch fragen, wie weit gehen wir denn überhaupt? Sollten wir in unserer Mitte Themen vermeiden, die vielleicht nicht ganz so in sind? Sollten wir nur sehr viel Wert auf ansprechende Gottesdienste legen? Man nennt das oft auch lebensnahe Verkündigung und so, das ist ja alles gut und schön. Ne? Aber wir sind dem Wort Gottes verpflichtet und wir sollten uns nicht scheuen, auch das auszusprechen, was vielleicht nicht so gut klingt in den Ohren. Und deshalb Dankeschön, dass ihr gekommen seid. Wir wollen heute Gottes Wort auf uns wirken lassen. Wir wollen etwas mitnehmen. Und ich möchte jetzt auch noch mal eben ganz kurz stille werden. Ich brauche das einfach. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass wir uns in deinem Namen versammeln dürfen. Herr, und wir haben es so nötig, dass du zu unseren Herzen sprichst. Herr, wir bitten dich, sprich du uns in unserem Inneren an. Mach uns das wichtig, Herr, was dir wichtig ist. Nimm alles Störende weg. Wir danken dir dafür. Amen. Ja, und jetzt möchte ich einmal auf den Text kommen, der sich mit der Himmelfahrt beschäftigt. Wenn wir die Evangelien lesen, stellen wir fest, dass einmal nur Markus und Lukas von der Himmelfahrt berichtet haben. Zu meinem Erstaunen, das habe ich vorher auch gar nicht so realisiert, hat Matthäus, den ich eigentlich immer zuerst nachschlage, wenn ich etwas suche, das gar nicht erwähnt. Übrigens, Lukas hat auch in der Apostelgeschichte nochmal Bezug oder Stellung dazu genommen. Fangen wir mal an mit dem ersten Text aus dem Markus-Evangelium. Ich habe nur 2 Verse herausgeschrieben, von denen ich meine, dass sie für uns heute Morgen wichtig sind. Und er sprach zu ihnen: Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Und dann, ein paar Verse weiter, steht, der Herr nun wurde, nachdem er mit ihnen geredet hatte, aufgenommen in den Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Jetzt haben wir schon zwei Punkte, die mit der Himmelfahrt zusammenhängen. Und jetzt schauen wir noch mal, was Lukas schreibt. Auch da habe ich nur ganz wenig Text genommen. Ich habe also versucht, das mal zusammenzufassen. Ja? So, wir haben ja eben gelesen, dass Jesus hinweggenommen wurde vor ihren Augen. Und jetzt steht im Lukas-Evangelium, und sie warfen sich anbetend vor ihm nieder und kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude. Ich sehe gerade, ich wollte große Freude fett drucken. Das habe ich irgendwie verschwitzt. Aber das ist auch etwas, da wollen wir gleich nochmal drüber nachdenken. Ja, und dann sagte ich schon, in der Apostelgeschichte, da wird ja eine Fortsetzung praktisch geschrieben, da geht der Lukas nochmal auf dieses Ereignis Himmelfahrt ein. Ich muss noch zu Lukas sagen, Lukas war ein Arzt, er war kein Augenzeuge, sondern er soll das so gemacht haben, dass er die Zeitzeugen befragt hat. Er wollte genau wissen, woran glaube ich, woran glauben wir. Und er hat sich umgehört. Und als Arzt, denke ich mal, war er es gewohnt, auch recht gründlich zu arbeiten. Und das hat er gemacht. Und so hat er dann auch noch mal Leute angetroffen, die ihm von der Himmelfahrt erzählt haben. Und er schrieb dann noch mal für uns diese beiden Verse, die ich noch mal eben vorlese, nieder. Und als sie unverwandt zum Himmel blickten, während er dahin fuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißer Kleidung bei ihnen. Und die sprachen, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt, gen Himmel auffahren sehen. Und jetzt merken wir, da steckt schon ganz schön viel Stoff drin. Ne? Das ist nicht einfach nur mal so ein historisches Ereignis, über das man mit zwei Sätzen sprechen kann. Da steckt eine ganze Menge Stoff drin. Aber wir haben ja Zeit mitgebracht. Ich habe so 12.15 Uhr eingeplant als Schluss. Da wollen wir mal gucken. Also, ich sagte eben schon, das Erste, was auffällt, ist der Missionsauftrag. Wenn man das genau liest, denke ich, ist das mehr ein Befehl, oder? Das ist das Erste, was in ganz engen Zusammenhang mit der Himmelfahrt steht. Und das Zweite ist, und das ist natürlich das Wichtigste dabei, Jesus wird in den Himmel aufgenommen und setzt sich zur Rechten Gottes. Das ist eine Aussage, wenn wir die auf uns wirken lassen, die uns tief im Inneren berührt. Dass er in den Himmel vor den Augen sichtbar, mit den Augen sichtbar aufgenommen wurde, das ist die eine Sache. Aber da wird auch gleich ausgesagt, wo er jetzt ist und was sein Platz ist. Und dann hatten wir festgestellt, die Jünger wurden mit großer Freude erfüllt. Und dann haben wir festgestellt, die Männer, ich denke Engel waren es, die aussagten, dass Jesus, so wie er aufgefahren ist, in den Himmel wiederkommen wird. So, das sind also die vier Punkte, aus denen der Stoff dieses Themas gemacht ist. Und ich denke, wir sollten noch mal ein wenig zurückblicken. In diesen 7 Wochen von der Himmelfahrt zurückgerechnet, hat sich ja eine ganze Menge ereignet. Und ich denke, über jedes einzelne Ereignis könnte man mindestens eine Predigt halten. Fangen wir mal an bei dem Einzug in Jerusalem. Bibelleser wissen es, Jesus hatte vorher den Lazarus auferweckt, das hat sich rumgesprochen. Dann hat er sich auf den Weg gemacht nach Jerusalem. Und man hat ihn dann auf einen Esel gesetzt, man hat die Kleider auf den Weg gelegt, man hat Äste von den Bäumen geschlagen, alle haben sich gefreut. Das war ein Ereignis. Und ich habe gedacht, wie mag das auf gewirkt haben? Die Jünger sind ja mit Jesus und in der Nähe von Jesus, stelle ich mir vor, mit Richtung Jerusalem gezogen. Und die Leute haben gejubelt. Und ich glaube, die haben sich so richtig in dem gesonnt, was da gelaufen ist. Natürlich, der Jubel galt Jesus, aber die haben das so richtig auch für sich mitgenommen. Das war ein Hoch in ihrem Leben, in der Zeit, mit der sie mit Jesus unterwegs waren. Und die Jünger hatten auch eine ganz bestimmte Erwartung. Und ich glaube, viele von den anderen Leuten, die da waren, auch. Sie erwarteten, dass Jesus König wird. Und dann zog Jesus in Jerusalem ein. Und was macht er? Er geht in den Tempel. Und was macht er da? Er legt sich mit den Leuten an. Er reinigt den Tempel. Er schüttet den Geldwechsler die Tische um, schmeißt er die Tische um und die Tierhändler, die jagt er raus. Und dann sieht es so aus, dass er nicht mal einen Platz für die Nacht in Jerusalem hat. Er geht mit seinen Jüngern in den Garten, der gegenüber von Jerusalem liegt, den Garten Gethsemane, und übernachtet dort. Dann kommen weitere Ereignisse, zum Beispiel das letzte Passamahl, welches Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hat, die Einsetzung des Abendmahles. Und wenn ich so versuche, mir mal die Stimmung vor Augen zu halten, die sich bei den Jüngern entwickelt hat, dann könnte man sagen, die Stimmung ging jetzt immer weiter nach unten. Jesus hat deutlich gemacht, dass er, das hat er auch vorher schon gemacht, aber das haben sie wahrscheinlich nicht so wahrgenommen, Jesus hat immer wieder deutlich gemacht, dass er letztlich am Kreuz sterben wird. Dann gingen die Ereignisse weiter. Am Donnerstag ist er nochmal wieder in den Garten gegangen mit seinen Jüngern. Vorher hat er die sogenannten Endzeitreden gehalten, hat sie aufgeklärt über das, was da kommt. Und jetzt war die Stimmung bei den Jüngern wohl ganz auf dem Tiefpunkt. Sie waren so fertig, dass sie sogar eingeschlafen sind. Und Jesus hatte dort einen schweren Kampf ausgestanden. Gut, jetzt machen wir es kurz. Die Ereignisse überschlagen sich. Jesus wird gefangen genommen. Er wird vor den hohen Priestern verhört. Er wird von Pilatus verhört. Er wird misshandelt, gegeißelt, gekreuzigt und er stirbt. Innerhalb von einer Woche kommen die Jünger von ganz oben nach ganz unten. Und wir sehen das aus dem Wort Gottes. Sie haben sich versteckt. Ich glaube, wir hätten das auch gemacht. Sie hatten Angst. Sie haben sich versteckt. Sie mussten um ihr Leben fürchten. Vor kurzem haben sie noch davon geträumt, Minister zu werden in Jesu Reich. Und jetzt mussten sie sich verstecken. Das war schon ja, mehr als ein Wechselbad der Gefühle. Und wir Christen haben ja auch ganz schnell das Wort Anfechtung in unserem Mund. Und ich glaube, das, was hier die Jünger erlebt haben, das war die schärfste Form einer Anfechtung, die man sich vorstellen kann. Und ich habe gedacht, wir gehen noch mal ganz kurz, so als Exkurs, noch mal eben auf das Thema Anfechtung ein. Mir ist klar, wir kommen immer wieder in Situationen, die uns nicht schmecken. Und ganz schnell haben wir dann eine Diagnose und die lautet Anfechtung. Aber wenn wir das mit dem vergleichen, was wir hier bei den Jüngern sehen, dann wird, glaube ich, etwas ganz schnell klar. Ich habe einen Satz hier mal eben aufgeschrieben. Und zwar lautet er, nicht alles, was uns Schwierigkeiten oder Probleme bereitet, ist eine Anfechtung. Und wir können viele Probleme haben. Und es kann sein, dass wir viele Schwierigkeiten haben. Da kann sich eine Krankheit auf einmal einstellen. Da kann Arbeitslosigkeit, da kann ein wirtschaftlicher Ruin eintreten. Oder da kann ein lieber Mensch versterben. All das sind Ereignisse, die es irgendwie in sich haben. Aber nochmal die Frage ist jetzt, ist das schon eine Anfechtung? Ich behaupte nein. Und zwar, und damit soll dann auch Schluss sein mit dem Exkurs, ein einfaches Erkennungsmerkmal. Ich behaupte, dass nur Gläubige in Anfechtung geraten können. Die Anfechtung besteht ja darin, dass unser Glaube, unser Vertrauen auf unseren Herrn angekratzt wird. Und das ist dann nicht das Ereignis, so schlimm es auch sein mag. Die Anfechtung kann sich daraus entwickeln, wenn durch das Ereignis mein Glaube angekratzt wird. So, aber hier bei den Jüngern sehen wir, da ging es nicht so sehr um irdische Fragen. Da ging es nicht um Gesundheit, nicht um wirtschaftliche Versorgung, nicht um Verlust eines Menschen aus dem Umfeld. Es ging hier ganz einfach um die Frage, ob sie dem glauben, was Jesus gesagt hat. Oder anders gesagt, ob sie dem Wort Gottes glauben. Und natürlich wissen wir, dass unser Herr, er ist der beste Seelsorger, Er ist der beste gute Hirte, den man sich vorstellen kann. Die Zeit reicht jetzt nicht, aber ich möchte euch einfach mal empfehlen, lest einmal in den verschiedenen Evangelien das, was die Jünger zwischen der Auferstehung unseres Herrn und der Himmelfahrt erlebt haben. Da hat Jesus sich viel Zeit genommen, um seine Jünger wiederherzustellen. Eigentlich waren es ja Versager. Und eigentlich hätte er sagen müssen, euch kann ich nicht gebrauchen. Petrus, du hast mich verleugnet und ihr anderen, ihr seid fischen gegangen oder ihr seid schon auseinandergelaufen. Ihr habt nicht geglaubt, dass ich auferstanden bin. Eigentlich kann ich euch nicht gebrauchen. Aber Stichwort auferstanden. Die Jünger waren so stark in ihrem Glauben angekratzt, dass sie nicht mal der Botschaft glauben konnten, dass Jesus auferstanden ist. Da brauchten sie eine Extrabehandlung. Und unser Herr ist in seiner Liebe zu seinen Nachfolgern so weit gegangen, dass er sich 40 Tage lang oder knapp 40 Tage lang Zeit genommen hat, die Jünger wiederherzustellen. So ist unser Herr. Ja, und dann berichtet das Wort Gottes, dass Jesus immer wieder in diesen Tagen zwischen der Auferstehung und der Himmelfahrt den Jüngern erschienen ist. Und er hat mit ihnen gesprochen, die Bibel gibt sicher nicht alles wieder, was Jesus mit ihnen besprochen hat. Und ihr Glaube wurde gestärkt. Und jedes Mal, wenn Jesus seinen Jüngern erschienen ist, dann hatte das eine Wirkung. Es löste Freude aus, das können wir sehen. Guckt euch das selber an. Die Begegnung mit Jesus löst Freude aus. Das ist bis heute so. Die Jünger konnten ihn sehen. Wir sehen ihn nicht, aber da sage ich auch noch was zu. Ja, und jetzt ist Folgendes passiert. Jetzt lädt Jesus 11 Jünger, seine engsten Mitarbeiter, ein. Übrigens, als er vorher den Menschen erschienen ist, da waren einmal 500 Männer, berichtet die Bibel, dabei. Und damals wurden ja nur Männer gezählt. Die Zeiten haben sich für uns verschlechtert. Okay, müssen wir akzeptieren. Okay, man darf auch mal einen Spaß machen. Ja, da waren auch Frauen und Kinder bei. Also ich denke mal, man kann sagen, vielleicht 1000 Menschen haben den auferstandenen Herrn gesehen. Und da hat Gott sich was bei gedacht. Er hat uns eine sichere Grundlage unseres Glaubens gegeben. Es ist nachprüfbar, Jesus ist von den Toten auferstanden. Okay, und jetzt macht er Folgendes. Jetzt lädt er nur seine 11 engsten Jünger ein. Und sagt ihnen, sie sollen auf diesen Berg, auf diesen Ölberg kommen. Und ich kann mir vorstellen, die haben sich wieder gefreut. Wir hätten uns auch gefreut. Die haben wahrscheinlich wieder gerechnet, jetzt kommt Jesus wieder. Er wird uns wieder aufbauen oder er wird uns belehren, er wird uns Einblick geben in das Wort Gottes und dann wird er wiederkommen und wiederkommen und wiederkommen. Und ich glaube nicht, dass sie damit gerechnet haben, dass Jesus jetzt das letzte Mal bei ihnen ist. Ja, und dann kommt Jesus und wir haben es uns ja eben angesehen. Ich gehe nochmal eben zurück. Nein, das habe ich gar nicht gemacht. Entschuldigung, ich war eben der Meinung, dass ich das nochmal zusammengefasst hatte. Habe ich nicht. Also, Jesus hat jetzt Folgendes gemacht. Er hat sozusagen ein Arbeitsgespräch mit ihnen geführt. Er hat ihnen den Missionsauftrag gegeben und dann steht da, dass er sie gesegnet hat und dass er dann in den Himmel aufgefahren ist. Und wenn ich das so auf mich wirken lasse, dann sage ich von meinem menschlichen Empfinden her irgendwie eigenartig. Jesus begegnet das letzte Mal seinen Jüngern als der Mensch Jesus hier auf der Erde. Und normal wäre es doch gewesen, dass er sich von jedem verabschiedet hätte, ihn in den Arm genommen hätte. Das ist nicht der Fall. Zumindest schreibt Gottes Wort das nicht. Er hat sie belehrt und dann ist er einfach so in den Himmel aufgefahren. Aber interessant ist, dass die Jünger nicht gejammert haben. Eigentlich hätten sie doch jetzt, auch wieder aus menschlicher Sicht, einen Verlust gehabt. Aber davon sehen wir nichts. Die Jünger haben das ganz anders aufgefasst. Da steht, dass sie große Freude hatten. Und da sollten wir mal drüber nachdenken. Wie kann es sein, dass die Jünger in dem Augenblick, wo Jesus vor ihren Augen für immer verschwindet, große Freude empfinden. Das ist doch irgendwie eigenartig, ne? Okay, aber vielleicht werfen wir vorher noch mal einen Blick auf Jesus. Ich nehme es einfach mal so für mich raus, ein paar Behauptungen aufzustellen. Das Erste, was ich sage, sind keine Behauptungen, das sind Wahrheiten. Wir erinnern noch mal, Jesus war immer mit dem Vater verbunden. Ich und der Vater sind eins, hat er gesagt. Und er kam auf diese Erde. Im Johannesevangelium steht, er kam in sein Eigentum. Da steht auch gleich, was passierte. Die Seinen nahmen ihn nicht auf. Jesus tauschte den Himmel erst einmal mit einem Stall. Er tauschte den Himmel schon als Baby mit Verfolgung. Die Eltern mussten nach Ägypten fliehen. Und dann wissen wir von der langen Zeit dazwischen bis zu seinem öffentlichen Auftreten nicht viel. Aber wenn wir uns nur die 3 Jahre seines öffentlichen Wirkens vor Augen halten, dann sehen wir, er ist nicht immer auf Gegenliebe gestoßen, egal was er gemacht hat. Und dann ist er am Kreuz gestorben. Jesus hat die Schuld, die Sünde einer ganzen Welt auf sich genommen. Und der Preis dafür war, dass die Verbindung zum Vater zerrissen war. Er rief, als er starb, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Natürlich wissen wir, er sagte dann auch, es ist vollbracht. Aber ich möchte einfach nur mal so aus menschlicher Sicht zeigen, der Aufenthalt Jesu hier auf der Erde, das war im Vergleich zum Himmel wirklich nicht berauschend. Und jetzt war der Zeitpunkt da, wo Jesus seine Mission vollendet hatte. Wir können sagen, entweder am Kreuz, als er rief, es ist vollbracht, oder hier in diesem Augenblick, wo es um die Frage geht, dass er zurückgeht zum Vater. Und jetzt fange ich mal an zu spinnen. Das war ja nicht irgendetwas, dass Jesus in den Himmel zurückkehrt. Ich kann mir vorstellen, dass im Himmel ein einzigartiger Empfang bereitet war. Ich glaube nicht, dass die Engel auf ihren Plätzen sitzen geblieben sind. Ich glaube, dass die gewartet haben, dass der König aller Könige, der Herr aller Herren, in den Himmel zurückkehrt. Und ich kann mir vorstellen, dass Jesus mit großer Freude darauf gefiebert hat, dass er sich darauf gefreut hat. Das glaube ich. Und war es soweit, er ging in den Himmel. Und wir haben eben gesagt, die Jünger haben sich gefreut, woran liegt das? Man sagt ja, geteilte Freude ist doppelte Freude. Ne? Ich denke, das ist gar nicht mal so verkehrt. Das ist ja so, dass, gut, wir können jetzt sagen, okay, das war ein Wunder, dass Gott den Jüngern jetzt Freude geschenkt hat. Das kann Gott, er kann uns einfach mal so Freude schenken, dass wir nicht mal den Grund ahnen. Das ist nochmal der Text, wo das beschrieben wird im Lukas-Evangelium. Kein Gedanke von Traurigkeit, nein, sie haben sich anbetend vor Jesus niedergeworfen. Und da fängt ja eigentlich schon die Freude an. Wenn wir Jesus anbeten, wenn wir Gott anbeten, dann geht es ja nicht um uns. Dann sind die Gedanken von uns, von unseren Problemen vielleicht, von unseren Bitten weg. Dann steht nur noch der, den wir anbeten, im Raum. Es ging nur noch um Jesus. Und jetzt freuen sich die Jünger. Und ich denke mal, dafür gibt es mehrere Gründe. Ich denke, dass sie verstanden haben, dass Jesus jetzt in sein Reich zurückkehrt und den Platz einnimmt, der ihm zusteht. An der Rechten Gottes, das ist sein Platz. Der steht ihm zu. Jesus, der Herr aller Herren und König aller Könige. In dem Moment war Jesus nicht mehr der, den sie kannten. Vorher konnten sie ihn anfassen. Sie konnten mit ihm essen, sie konnten mit ihm trinken. Das war vorbei. Ich erinnere in dem Zusammenhang auch, was Johannes in der Offenbarung beschreibt, was er erlebt, wo er den Herrn sieht. Johannes war der Lieblingsjünger von Jesus. Der hatte keine Berührungsprobleme gehabt. Aber als er Jesus, so wie es in der Offenbarung beschrieben ist, sieht, da fällt er einfach um wie tot. Er hat Jesus ganz anders erkannt. Und ich glaube, dass die Jünger jetzt gemerkt haben, welchen Herrn sie haben. Den Herrn, der Gott gleich ist, der gesagt hat, ich und der Vater, wir sind eins. Und ich glaube, dass sie das gefühlt haben und dass sie sich gefreut haben, dass Jesus jetzt endlich diesen Platz hat. Aber ich glaube auch, dass sie sich, da steht ja, dass Jesus ihnen die Schrift öffnete. Und wenn Jesus ihnen die Schrift öffnete, dann mag ich auch behaupten, dass Jesus sie an seine Worte erinnert hat. Denn er hat ja die Schrift immer als Grundlage gehabt. Und er hat ihnen ja auch gesagt und klargemacht, dass er Wohnungen für sie bereitet, dass er vorausgeht. Und ich glaube, dass sie auch daran gedacht haben, dass sie auf einmal wussten, jawohl, das stimmt. Jesus hat gesagt, dass er zum Vater geht, dass er sie wieder sieht und dass er, wenn keine Wohnungen da wären im Himmel für die Jünger, dass er für dich und für mich Wohnungen sogar im Himmel bereiten würde. Dieser Funke der Freude übergesprungen ist. Und ich glaube auch, dass sie erfreut waren darüber, dass sie Jesus dienen durften. Es gibt so ein Lied, das lautet, das Höchste meines Lebens ist, dir zu dienen, Herr. Ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber nachgedacht haben, aber wenn wir das wirklich von Herzen sagen können, Herr, das Höchste meines Lebens ist, dir zu dienen, dann löst das doch Freude aus, dass Gott Menschen wie dich und mich dazu gebraucht, ihm zu dienen. Und jetzt gucken wir mal, was er gemacht hat. Die Jünger, das waren ja einfache Leute. Eben waren sie noch Versager. Er hat sie wiederhergestellt. Die Jünger, die waren, ich denke mal, niemals außerhalb von Israel. Vielleicht haben sie sich nur in einem Umkreis von 50 Kilometern zu ihrem Wohnort bewegt. Das war ja nicht so wie heute, dass man mal eben in den Flieger steigen kann und 3 Stunden später auf Mallorca aussteigt oder so. Das waren einfache Leute, Fischer, Bauern, ein Zöllner war dabei, einfache Leute. Und mit diesen Leuten hat Jesus vor, die ganze Welt zu evangelisieren und nicht nur das, sondern sie auch zu Nachfolgern Jesu selbst zu machen. Und ich denke, dass sie in dem Moment, wo sie das ahnten, dass sie auch da tiefe Freude empfunden haben. Diese Freude wünsche ich jedem Mitarbeiter im Reich Gottes. Dir wünsche ich die Freude, wenn du Jesus dienst, dass du diese Freude auch jedes Mal im Herzen spürst. Es ist nicht umsonst, für unseren Herrn einzutreten. Ja, und jetzt möchte ich einfach mal zu den beiden Anfangsversen zurückkommen. Ich hatte ja aus dem hohepriesterlichen Gebet aus Johannes 17, den Vers 13, ganz zu Beginn in den Raum gestellt. Da betet Jesus, nun aber komme ich zu dir, Vater, ne? Und rede dies in der Welt, damit sie, also meine Jünger, meine Freude vollkommen in sich haben. Die Jünger haben das mit Sicherheit gehört. Und jetzt wird doch eins klar. Die Tatsache, dass Jesus zum Vater geht, ist der Grund dafür, dass wir die Freude unseres Herrn in uns haben. Vorher konnten die Jünger zum Beispiel, als er sie zwischen Auferstehung und Himmelfahrt besuchte, als er ihnen erschienen ist, immer nur zeitweise und immer nur an einem Ort erleben. Und jetzt ist Jesus im Himmel und wir können ihn überall, wo wir sind, können wir ihn erfahren, wir können mit ihm reden. Er ist da, er hat gesagt, ich bin alle Tage bei euch bis an der Weltende. Und ich denke, wenn das in unseren Herzen aufgeht, das ist auch ein Grund zur Freude und wir haben dann so ein Stück Anteil an der Freude, die die Jünger damals verspürten, als ihr Herr in den Himmel aufgenommen wurde. Ja, und dann habe ich noch einen Vers rausgesucht und er lautet, er sprach nun zu ihnen, die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Da geht es wieder um den Auftrag. Und als ich so über diesen Vers nachgedacht habe, wurde mir klar, Jesus hat gesehen, wie faul oft seine Arbeiter sind. Übrigens die beste Predigt, zu Himmelfahrt habe ich am Freitag gehört. Udo, das war wirklich klasse. Danke nochmal. Ja, es geht darum, Gott hat uns bestimmt, Mitarbeiter in seinem Haus zu sein. Jeder auf seine Art. Und Gott möchte dich und mich, einen jeden von uns gebrauchen. Und er gebe Gnade, dass wir uns auch von ihm gebrauchen lassen. Ich denke, wenn es heute nur so viel bringt, dass wir darüber nachdenken und uns neu entscheiden, Herr, ich möchte ein Arbeiter in deinem Haus sein, dann glaube ich, dann ist zumindest ein Anfang oder etwas ganz neu wieder uns ausgelöst. Gott möchte dich und er möchte mich gebrauchen mit deinen Fähigkeiten, mit meinen Fähigkeiten, wo er uns hingestellt hat. Und ich glaube, dass er etwas daraus macht. Wir stehen nicht auf verlorenem Posten. Wir sind Mitarbeiter unseres Herrn. Er will uns gebrauchen und er hat gesagt, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Amen.